die, wenn man eine Beziehung führt, dann hat man meistens Jahrestage. Oder wenn man dann irgendwann geheiratet hat, hat man mehrere Jahrestage mit Verlobungs- und Beziehungsstart und Hochzeitstag und man kann ja alles feiern. Muss man aber nicht. Das ist jedem selbst überlassen. Meine Frau ist heute nicht da. In der Regel bei solchen Jahrestagen, wie auch aufgrund wie man die feiert, ist man das dann so, dass man sich irgendwas Besonderes überlegt. Man geht essen gemütlich oder man hat sich Geschenke gemacht oder man geht zu besonderen Orten, die einen verbinden oder irgendwas anderes. Jedenfalls meistens ist es so, dass man eben reflektiert auch über die letzten Jahre, über die letzten 2, 3, 5, 20 Jahre. Und man kommt so in die Reflexion und denkt, ah, was alles toll war. Und vielleicht aber auch, wo wir Schwierigkeiten hatten und überwunden haben. Das ist so eine Sache mit der Beziehung, die bei uns irgendwie Kultur ist, dass man das macht. Jetzt habe ich gedacht, machen wir das eigentlich mit unserer Beziehung zu Gott auch? Ich habe jetzt von wenigen gehört, die da irgendwie ihren Jahrestag feiern. Nicht alle haben einen Jahrestag, manche haben dann natürlich so ihren Jahrestag, wo sie wissen, in der Bibel steht vorne drin, ich habe mich da und da bekehrt. Oder an dem Tag bin ich zum Glauben gekommen, auf irgendeiner Karte steht das dann im Zimmer oder irgendwo. Und man könnte diesen Tag feiern, bei anderen ist der Tag nicht eindeutig, aber ich habe mal gedacht, vielleicht feiern wir den Tag heute gemeinsam pauschal fürs ganze Jahr mal, weil dann sind wir alle mit involviert. Es geht nämlich heute in dem Bibeltext und in der Predigt darum, wie unser Verhalten gegenüber Gott ist, nicht unbedingt im ethischen Sinne oder unserem Handeln, sondern vielmehr auch unsere Einstellung, unsere Beziehung. Wie pflegen wir unsere Beziehung, wie ich zu meinem Gott? Und darüber wollen wir reflektieren, auch ganz stark von dem, wie wir Gott sehen und wie wir ihn wahrgenommen haben. Ich lese uns mal den Text vor, den ersten Teil, und zwar aus 1. Johannes 1, Abvers 6. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir, ich muss weiterklicken, ne? Aha, okay, danke. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von aller Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Paulus hat hier einen Text zur Grundlage, der wieder Extreme darstellt. Das ist eigentlich eine Rhetorik, die Paulus oft verwendet oder in der Bibel oft gesehen wird, dass man Extreme darstellt und diese Extreme werden dann beschrieben, sodass man sich wiederfindet oder auch dann irgendwie sagt, okay, nee, so bin ich nicht. Und um diese Extreme mal zu verdeutlichen, habe ich euch eine Kleinigkeit mitgebracht. Es geht in diesem Text um die Frage Licht und Finsternis. Man sieht mich jetzt im Licht stehen normalerweise und hier müsste man mich auch sehen. In dem Text geht es darum, dass die eine Gruppe, die sagt von sich, also ich stehe im Licht, das bedeutet, ich bin in der Gnade, ich bin in Gott, bei Gott ganz nah, ich bin sowas von gottesfürchtig und ich stehe im Licht. Ja. Aber Paulus ergänzt oder erwidert und schreibt genau gegen diese Leute und sagt, du denkst, du wärst im Licht, aber du bist nicht im Licht. Und dann sagt Paulus, was es eigentlich heißt, im Licht zu leben. Johannes, Entschuldigung. Ja. Johannes, ich bin... Ja. Johannes sagt, wie es eben wirklich ist, im Licht zu leben. Und ich habe euch den Text dabei, nochmal. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, das wäre diese Seite. Wir behaupten, ich bin mit Gott verbunden, ich kenne ihn gut. Aber wir sind in der Finsternis. Wir tun nicht, was er sagt. Das ist so der Hintergrund, was Paulus macht. Eigentlich, Johannes, Entschuldigung, ich bin irgendwie... Genau, auf der anderen Seite stehen wir im Licht. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Also das heißt, das Licht das wird dann sichtbar, wenn Johannes sagt, wir sind, man kann das sehen in eurer Beziehung, untereinander, in der Gemeinde. Dann gibt es das andere, geht's nächste, die behaupten, ohne Sünde zu sein. Ich bin ohne Sünde, ich habe keine Sünde in meinem Leben. Gut, oder? Paulus sagt, nee, ihr habt keine Sünde im Leben. Ja, Johannes, ihr müsst dabei bleiben. Und dann der andere Satz, der eben heißt, wenn wir uns Sünden bekennen, also wirklich, wir haben Sünde, dann lebst du im Licht, dieses Bekenntnis. Und zum Schluss, Johannes, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Da tut Johannes, jetzt bin ich richtig drin. Johannes hat gesagt, ich habe nie gesündigt. Also eine steile Aussage, ein Extrem, das beschrieben wird, ich habe nie gesündigt. Und natürlich wird wieder gesagt, ist nicht so. Zusammenfassung. Ich kenne Gott, steht hier. Ich kenne Gott, ich bin im Licht, ist aber nicht so. Das andere sagt, ich habe keine Sünde, aber ist nicht so. Und wieder, ich habe noch nie gesündigt, aber ist auch nicht so. Immer der Gegensatz dazu, nee, du bist nicht im Licht, du lebst nicht richtig. Und es ist so, dass diese zwei Menschengruppen beschrieben werden von Johannes, um etwas zu verdeutlichen, um auch zu sagen, diese Extreme, wir würden immer sagen, ja, wir sind nicht in diesen Extremen, wir sind nicht so wie die. Aber ich glaube, ich will da etwas mal hervorholen, und zwar, kurze Geschichte, zwei Fische schwimmen im Meer, kommt ein anderer entgegen, und dann sagt der Fisch, der entgegenkommt, grüßt euch, wie ist das Wasser? Die zwei Fische schwimmen weiter, und nach einer Weile Stille und Nachdenklichkeit fragt der eine, was ist noch Wasser? Was ist eigentlich Wasser? Das soll verdeutlichen, was Sören Kierkegaard gesagt hat. Niemand vermag aus eigenem Vermögen sagen, was Sünde ist, weil er in der Sünde ist. Wir sind mittendrin und wir erkennen es aber nicht. Wir können es nicht erkennen, so sagt Sören Kierkegaard. Es ist uns gar nicht möglich, Sünde zu erkennen, von uns selbst aus. Also wir könnten nicht sagen, was wir als Sünde beschreiben würden, ist vielleicht in Gottes Augen was ganz anderes. Oder was wir nicht sehen, ist vielleicht für Gott Sünde. Wir kennen alle, das ist das Thema, letztlich muss man sagen, wir sind blind vor der Sünde, wir erkennen sie nicht. Und die Blindheit ist natürlich heutzutage bei der WM ein großes Thema, ne? Vor dem Fernseher, vor dem Bildschirm, da sind wir alle sehend und wir sagen, warum ist der Trainer so blind und stellt nicht den besten Stürmer aufs Feld in der 80. Minute? Warum ist der so blind und spielt den Pass nicht rüber? Wenn er machen könnte, da wäre das Tor schon längst geschehen. Blindheit ist natürlich aber auch im geistlichen Sinne, wie wir das verstehen, aktuell. Früher hat man immer gesagt, ein klassisches Beispiel, eine Frau darf in der Gemeinde nicht predigen. Und wir sind im Licht. Ich bin im Licht. Das ist richtig so. Heute würde meine Generation sagen, wie konnte man so denken? Ja? Und unsere Generation würde sagen, wir sind jetzt im Licht, wir wissen, wie was richtig geht mit der Frauenthematik. Die andere Generation, die vielleicht älter ist als ich, die darf sagen, okay, die Jugend heute, die behauptet auch im Licht zu sein, aber dies ist eine völlige ich-bezogene Generation. Die sind vielleicht gar nicht so im Licht, wie sie manchmal behaupten, sondern sie sind vielleicht irgendwie ich-bezogen, sie haben das Reich Gottes nicht so im Herzen, die Mission oder irgendwie was anderes, sondern sie denken oft, okay, was tut mir gut, was kann ich machen und so. Kann man vorwerfen. Muss ja nicht sein. Kann man machen. Jede Generation hat da ihre eigene Persönlichkeiten und hat eigene Blindheiten und blinde Flecke, glaube ich. Und jeder hat seine Vorstellung, so wie ich bin in Bezug auf Gott. So wie ich Gott sehe und wie Gott scheinbar mich sieht. Ich will nicht eben vorwurfsvoll in dieser Predigt sein. Ich will uns nur aufzeigen, wir brauchen eine Sehhilfe. Bei Paulus war es offensichtlich, die Leute haben komplett falsches Leben geführt in dem bei Johannes in der Betrachtung von Johannes wurde voll falsch Leben geführt, aber gleichzeitig sehen wir bei uns manchmal nicht, es ist so offensichtlich, dass wir ein falsches Leben führen. Es ist vielleicht mehr nach innen gekehrt. Und vielleicht hat es mehr mit unseren Persönlichkeiten zu tun. Es ist so, im Raum der Gnade leben heißt als allererstes, ich kann nicht sagen, was meine Sünde ist, wo meine Beziehung zu Gott gerade krumm ist, im Endeffekt. Das heißt, ich sage erstmal, ich brauche eine Sehhilfe, ich bin da bedürftig, ich brauche etwas. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich um Jesus bitten darf, dass er mir die Augen dafür öffnet. Dass Jesus mir sagt, wo meine Punkte sind. Wo ich vielleicht nicht im richtigen Licht stehe oder im falschen Licht. Ich gehe weiter. Im Vers 9 heißt es, dieser ganz bekannte Vers, den Luther auch schon, der Luthertext ist da viel bekannter. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist von Luther. Ihr lest hier die andere Übersetzung. Es ist so, dass wir Christen uns in dieser Situation befinden, dass wir zwischen einem sündhaften Leben sind und gleichzeitig aber auch sündlos sind. Wir sind von der Sünde befreit. Das ist ein für alle Mal. Und gleichzeitig erleben wir auch, ja, es ist immer noch Sünde da in uns. Wir schwanken oder wir befinden uns in dieser Situation. Wir sind gerettet und doch leben wir in der Sünde. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir im Licht stehen würden und sagen, ja, ich bin rein, ich bin frei. Und doch gibt's vielleicht einen Schatten in meinem Leben, der doch da ist und irgendwie immer wieder hochkommt. Vielleicht gibt es Sünden, die immer wieder aufkommen, wo man irgendwie das nicht los wird. Dass man zu ungeduldig war, dass man Streit hat, Eifersucht, immer Sachen, die vielleicht immer wieder hochkommen. Und man merkt, okay, ich werde das nicht ganz los. Paulus, es scheint schon fast, dass er es irgendwie verharmlost, in dem Sinne, dass es hier eben heißt, ja, im zweiten Kapitel, da scheint es, er verharmlost fast das Ganze. Ich habe auch diesen Vers für Sie dabei. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus. Wenn jemand doch Sünde begeht, dann haben wir noch einen Anwalt. Fast, man hat schon so die Ahnung, okay, ist das eine Verharmlosung? Ich glaube nicht. Ich glaube, Paulus setzte seinen Fokus ganz konkret nicht auf das, dass wir sündlos werden müssen, dass wir perfekt werden müssen, dass wir ein perfektes Leben abliefern müssen, um Gott zu sein. Er weiß ganz genau, wir sind Sünder, jeder von uns. Wir werden das nicht los. Aber er setzt seinen Fokus auf eine Sache. Wer seine Sünden bekennt, wer bekennt, dass er Sünden hat? Erstens war, ich habe Fehler gemacht. Das ist das Erste, was ich mir eingestehen muss. Ich habe Fehler, ich bin sündhaft, ich habe etwas, was ich nicht für Gott mit Einklang bringe. Und das Zweite ist, ich brauche Hilfe. Das sind zwei Sachen, die Männer beim Autofahren nie zugeben würden. Ne? Ich habe einen Fehler gemacht und ich brauche Hilfe. Bei mir ist es selten so, dass ich mich verletze, aber es ist doch immer passiert dieses Jahr. Ich hatte eine Schulteroperation und danach versuche ich natürlich auch mal alles selber zu erledigen, ja, und brauche keine Hilfe. Brauchst mir nicht helfen, liebe Frau, ich schaffe das schon alleine. So beim Kochen dann völlig verzweifelt mit einem Arm und irgendwann muss man sich eingestehen, oh, ich brauche Hilfe. Aber das ist gar nicht so einfach. Vielleicht mal in dem Situation geht es schon. Aber ich glaube, bei unserer Beziehung zu Gott ist es manchmal ähnlich. Wenn wir auf unser Leben schauen und wir merken, unsere erste Reaktion auf das Thema Sünde ist, ah, ich schaffe das schon. Ganz extrem, wieder ein Beispiel, Menschen, die im Suchtverhalten sind, für sie, es dauert sehr, sehr lange, dass man eingesteht, okay, ich schaff's nicht mehr alleine raus. In der Regel versucht man als erstes immer, ich schaff das schon. Vielleicht ganz persönlich, es fällt mir gerade schwer, Gott zu vertrauen. Was ist Ihre erste Reaktion? Vielleicht, ich schaffe das schon irgendwie. Muss ich noch ein bisschen drehen hier, wieder richtig Bibellesen anfangen, dann geht das schon. Es fällt mir gerade schwer, an Gott zu glauben. Na, irgendwie schaffe ich das schon, die Zweifel werde ich schon wieder los. Es fällt mir gerade schwer zu glauben, dass Gott meine Zukunft wirklich in der Hand hat. Oder dass er meine Sorgen wirklich in der Hand hat. Und dann sagt man, okay, es wird sich schon wieder einrenken, es kommen bestimmt bessere Zeiten. Alles, was ich vielleicht direkt als erstes sagen würde. Hier wird in diesem Text dieses Bild von einem Anwalt genommen. Und ein Anwalt ist ja jemand, der einem hilft bei einem Prozess. Wir nehmen mal an, man geht in einen Prozess hinein ohne einen Anwalt. Geht wahrscheinlich gar nicht, aber wir nehmen das mal an. Es geht jemand rein und wie stehen die Chancen, dass man gewinnt diesen Prozess? Wahrscheinlich wesentlich geringer ohne einen Anwalt. Dieses Bild nimmt Johannes, um eben zu zeigen, wir sind angewiesen auf einen Anwalt, auf jemanden, der uns hilft, unsere Sünden loszuwerden. Wir brauchen eine Vergebungshilfe. Wir brauchen jemanden, der uns da hilft, das loszuwerden. Und Gott ist genau der. Er sagt, wir können diese Sünden loswerden durch den, der uns befreit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Es heißt nicht, wir sollen uns abfinden mit der Sünde, einfach, passt schon, gut ist, Verharmlosung. Nee, ich glaube, wer seine Sünden wirklich wahrnimmt und sie zu Gott bringt, wer sie also bekennt, ehrlich, der weiß, ja, ich nehme sie ernst und da ist etwas, aber ich bringe sie zu Gott. Und ich glaube, das bereinigt unsere Beziehung zu Gott. Das bereinigt unsere Beziehung, dass wir wieder einer Tiefe vielleicht Gott begegnen können oder dass diese Beziehung wieder rein ist zwischen uns. Unser Misstrauen gegenüber Gott, wenn wir Gott nicht vertraut haben, dann sagt Gott wieder, ja, wir bereinigen das. Jesus will das bereinigen. Wenn wir geglaubt haben, dass er uns alleine lässt, sagt Gott, nein, lass uns das bereinigen. Dieses Misstrauen. Lass uns das bereinigen, dass wir vielleicht nicht dir letztlich vertraut haben in den Dingen in der Zukunft. Lass uns das bereinigen. Im Raum der Gnade leben heißt in dem Sinne, dass man im Licht lebt, im Licht ist, und das heißt, ich akzeptiere meine Fehler und ich akzeptiere, dass ich eine Hilfe brauche, um sie zu bereinigen. Aber diese Hilfe ist da. Als letzten Punkt habe ich die Beziehungshilfe. Wir brauchen noch eine Beziehungshilfe. Im 1. Johannes 2, Abvers 3, habe ich den letzten Abschnitt. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht zu befolgen, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Da gibt es wieder die Menschengruppe, die ich ganz zu Anfang auch beschrieben habe. Die Menschengruppe, die sagt, ja, ich kenne Gott. Ich weiß, wer Gott ist. Ich weiß, wie ich mit Gott umzugehen habe. Ich weiß, wie ich mit ihm zu leben habe. Und Johannes geht hier wieder streng vor. Er sagt, eigentlich kennt ihr Gott nicht. Eigentlich wisst ihr gar nicht, wie Gott ist. Ihr behauptet es ja, aber ihr seid es nicht. Wer im Licht lebt, der lebt ganz anders. Es war wieder offensichtlich, dass die Leute nicht geglaubt haben, in dem Sinne, dass sie nach außen hin das richtige Leben geführt haben, wie es nach Gottes Maßstab sein sollte. Ich habe das gemerkt, wenn man einen Partner hat, weiß man oft, was der andere braucht. Das klassische Beispiel war dann manchmal, man kümmert sich so um die ganzen technischen Details von seiner Frau, das Handy schnieke aufpoliert, alles schön eingerichtet, schön mit dem Rechner verbunden oder das Fahrrad gestriegelt. Und irgendwann merkt man so, hey, wieso bist du gar nicht so dankbar? Ich hänge mich voll rein. Und natürlich, irgendwann ist dann klar, ja, das ist nicht, was sie braucht. Ich denke, ich mache das Richtige, aber es ist nicht, was sie braucht. Sie wünscht sich einfach Zeit. Lass uns Zeit haben. Manchmal ist es vielleicht in unserer Beziehung zu Gott ähnlich, dass wir oft so denken, ich weiß, was ich zu tun habe. Ganz klar, das liegt doch offensichtlich auf der Hand und man macht das. Und trotzdem ist es vielleicht manchmal nicht das Entscheidende, nicht das Richtige. Also ich glaube, hier liegt eine Gefahr bei uns, dass wir sagen, ja, ich kenne Gott, ich weiß, wie ich meine Beziehung zu Gott zu pflegen habe. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie alles falsch wäre. Es gibt ja ganz, ganz viele gute Dinge, die wir in unserem Leben tun, auch in Beziehung zu Gott. Aber vielleicht sind da manchmal Dinge, die sich eingeschliffen haben, wo wir merken, oh, ich komme nicht mehr hinterher in meinem Gebetsleben, irgendwie läuft es gerade nicht. Und was ist dann die Konsequenz, die wir ziehen? Sagen wir dann, okay, ich muss diszipliniert herangehen, ich muss härter rangehen, mit mir selber umgehen, oder erlaubt mir Gott meine Pause? Oder was ist dran? Oder das mit dem Gebet mit den Kindern, das funktioniert nicht mehr so richtig. Aber irgendwie sollten wir doch, weil es so wichtig ist, dass wir da auch zusammen beten. Oder der Dienst, den man so ausgefüllt hat über Jahre, ehrenamtlich, irgendwie ist Luft ist draußen. Aber es ist doch was Gutes, ich muss mich festhalten daran. Man sollte es doch weitermachen. Wie ist die Beziehung von mir zu Gott? Wie pflege ich die? Wie führe ich die aus? Und manchmal gibt es eben Situationen, wo wir eben eine Beziehungshilfe brauchen. Wie soll ich mit dieser Beziehung leben zu Gott? Man entdeckt manchmal ganz neue Dinge bei einem Partner, wenn man Zeit mit ihm verbringt und ihn neu kennenlernt. Und ich glaube, das möchte ich Ihnen auch weitergeben. Wenn wir Gott neu kennenlernen können, ist das eine Riesenchance. Manchmal ist es so, dass wir, klar, wir wissen, wie Gott tickt. Wir haben oft die Bibel gelesen, wir kennen viele Predigten, gute Predigten gehört und man hat das alles in sich aufgenommen. Man weiß ein Stück weit, wie es läuft. Und doch ermutige ich Sie, offen zu bleiben für die Dinge, die vielleicht Gott nochmal neu Ihnen aufs Herz legen möchte, wo Gott sagt, na, da können wir nochmal was drehen. Vielleicht ist es mal dran, neue Dinge auszuprobieren, wenn alte Dinge ins Stocken geraten sind, wenn alte Dinge nicht mehr funktionieren aufgrund der Familiensituation, aufgrund der Arbeitssituation. Vielleicht ist es ganz praktisch, mal dran, nicht mehr morgens stille Zeit zu machen, sondern einen Gebetsspaziergang zu machen. Vielleicht ist es dran, auf Knien zu beten und nicht wie sonst im Bett oder irgendwo anders. Vielleicht ist es dran, mal laut Bibel zu lesen und nicht nur leise, weil man dann vielleicht noch viel intensiver den Text wahrnimmt. Oder ist es einfach nur dran, die Audiobibel zu hören, anstatt dem Radio im Auto, wenn man es auf die Arbeit fährt. Vielleicht, es gibt viele Dinge, wo vielleicht Gott uns nochmal neue Wege zeigen kann, wie wir ihn begegnen können. Wie wir ihn wahrnehmen können. Weil zum Schluss sagt Gott zu uns, ja, ich bin deine Beziehungshilfe. Und ich habe das zusammengefasst. Wir brauchen, das habe ich aufgezeigt, Sehhilfe, Vergebungshilfe und Beziehungshilfe. Das brauchen wir. Aber gleichzeitig wissen wir, Jesus ist unsere Sehhilfe, unsere Vergebungshilfe und unsere Beziehungshilfe. Er will, dass wir in der Beziehung zu ihm nicht auf uns selbst gestellt sind und irgendwie gucken müssen, wie kriege ich die Beziehung zu Gott richtig hin. Er möchte uns die Hilfe sein, die wir brauchen, damit wir erkennen, wie wir sind, was bei uns vielleicht krumm liegt. Er möchte erkennen, wo wir vielleicht Vergebung ganz neu brauchen. Oder er möchte, dass wir erkennen, dass unsere Beziehung, wenn sie vielleicht auch mal eingeschlafen ist oder wenn sie mal irgendwie schwierig ist, dass sie wieder neu aufleben kann, dass eine Intensivität wieder entstehen kann. Wir feiern jetzt gleich Abendmahl und genau in diesem Abendmahl, da reflektiert man eigentlich immer die Beziehung zwischen mir und Gott im Abendmahl. Was steht zwischen mir und Gott? Und wir geben Ihnen die Möglichkeit, in dem Abendmahl das zu erleben, dass Gott uns wieder neu entgegenkommt. Dass er die Sachen bereinigt, dass wir frei sind wieder. Dass Jesus unser Helfer wird. Dass wir das wahrnehmen können. Wir singen jetzt im nächsten Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein? Und er liebt uns ohne Maßen, so heißt es in dem Text. Er vergibt uns, das wollen wir uns gegenseitig zusingen, bevor wir das Abendmahl feiern.